podcast is brought to you by LMU Munich.
Man muss offenbar sportlich sein, wenn man in die virtuelle Hochschule will. Viele, viele Treppen. Denn es geht hoch in den vierten Stock. Aber das ist ja auch ganz gut, wenn man den ganzen Tag am Rechner sitzt. Wenn man dann vorher noch ein bisschen Sport hatte. Wahrscheinlich gibt es einen Lift und ich weiß nicht, wo er ist. Aber das schadet ja auch nichts. In der Nähe des Sendlinger Tors steht mein Ziel. Ein schöner Altbau in einer ruhigen Nebenstraße. Und ich sage es gleich vorweg, das hier ist keine Tonspurforschung. Denn heute blinzle ich hinter die Kulissen der Tonspur und generell der virtuellen Hochschule der LMU. Ich habe mich hier mit zwei Herren verabredet, aber die treffen wir gleich sowieso. Ich weiß gerade nicht, wo es lang geht. Ah ja, hier ist ein Wegweiser. Zur virtuellen Hochschule geht's nach rechts. Wir sind im vierten Stock. Zimmer 448. Oh. So, hier lang. Angekommen. Grellgrün ist der Linoleumboden. Es sieht fast so aus, als könnte man hier Fußball spielen. Es ist blitzsauber, sehr aufgeräumt, sehr still. Da ist er auch schon, mein erster Gesprächspartner.
Also mein Name ist Armin Rubner. Ich bin an der LMU München zuständig für E-Learning, die virtuelle Hochschule, und seit neuestem für iTunes U.
Heute haben wir uns verabredet, weil die Ludwig-Maximilians-Universität seit genau einem Jahr bei iTunes U vertreten ist. Mehr dazu übrigens unter der Internetadresse itunes.lmu.de. iTunes U ist ein Internetverzeichnis von Apple, das in die Musiksoftware iTunes eingegliedert ist. Und hier haben zahlreiche Universitäten der ganzen Welt, darunter Elite-Unis wie Harvard oder Yale, ihre Inhalte verlinkt. Alles kostenlos und für jeden Nutzer frei verfügbar. Man muss sich eben nur die kostenlose Software herunterladen, die natürlich auch auf Windows-Rechnern läuft.
Wir sitzen sozusagen in der virtuellen Hochschule und hier räumlich tatsächlich im eLab, also in dem Raum, wo wir Geräte haben und neue Technologien ausprobieren. Also hier haben wir tatsächlich auch zum ersten Mal die ersten Podcast-Schritte unternommen.
Erinnere dich mal ein bisschen zurück. Wie fing es an? Ruft man einfach bei Apple an und sagt, hallo, ich hätte da was und ich würde gern meine Dateien bei euch verlinken?
Genau genommen war es andersrum. Apple hatte was 2007, nämlich iTunes U in den USA, und ich hatte Kontakt zu Apple Deutschland und habe gefragt, wie es möglich ist, dass wir das auch bekommen. Das war damals nicht möglich, weil es nur im englischsprachigen Raum angeboten wurde. Aber irgendwann sind wir dann angerufen worden mit der Frage, ob wir nicht Interesse hätten, mitzumachen. Und die Frage kam, wenn ich mich recht erinnere, so Ende September, Anfang Oktober. Und gestartet werden sollte es Anfang Januar, also ein durchaus sportlicher Zeitraum, in dem wir das erstellen sollten. Aber wir haben uns gefreut und haben gesagt, das probieren wir. Und wir, das bin nicht nur ich von der virtuellen Hochschule, sondern auch die Kollegin von Kommunikation und Presse, die die andere Hälfte des Teams darstellen.
Luise Dirschall und Katrin Bilgeri von der Abteilung Kommunikation und Presse sind auch dabei. Zu denen kommen wir später. Und dann ist da noch jemand.
Mein Name ist Erik Keller. Ich arbeite hier Teilzeit sozusagen bei der Uni München für die Bereitstellung des iTunes U-Auftritts. Also ich mache Administration der Server, Statistiken, Videoschnitt, eigentlich alles, was so anfällt.
Klingt ein bisschen trocken. Macht es dir Spaß?
Extrem. Es ist recht vielfältig. Es ist einfach schön, wenn man am Vormittag mit Final Cut einen Film schneidet, am Nachmittag Audio korrigiert und zwischendurch noch programmiert, um Zahlen auszuwerten. Mache ich gern.
Ist wahrscheinlich wenig Routine dabei, sondern ihr musstet das ja alles eigentlich von null aufbauen. Es gab ja vor einem Jahr noch nichts in der Art.
Wir haben das Ganze im Prinzip innerhalb von 6 Wochen zum Laufen gebracht. Das war sehr kurzfristig. Es gab auch Leute, die nicht geglaubt haben, dass wir das schaffen. Aber wir haben es hinbekommen.
Mit wie vielen Nachtschichten?
Da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Also letztes Jahr war ich eigentlich mehr am Computer als irgendwo anders.
Ich hoffe, dieses Weihnachten war es anders.
Ja, deutlich ruhiger.
Wunderbar. Mit Erik sitze ich nun an einem Rechner, auf dessen Bildschirm Diagramme und Tabellen zu sehen sind. Schwer, da durchzublicken. Zunächst mal eine Darstellung der Gesamtdownloads vom 4. Januar 2009 bis 27. Dezember 2009. Also im Zeitrahmen von fast genau einem Jahr. Also Erik, wie viele sind's?
Ja, fast 4,6 Millionen Downloads.
Das sagt er einfach so. 4,6 Millionen Downloads. Bei mir als Podcasterin ruft das Enthusiasmus hervor. Vor allem, wenn man bedenkt, dass gerade einmal 100 Millionen Downloads auf iTunes U insgesamt verzeichnet wurden. Ein schönes Stück vom Kuchen hat die LMU da für sich. Warum also so zaghaft, Erik?
Die Zahlen sollte man mit so ein bisschen vorsichtig genießen. Ich gehe davon aus, es ist mehr.
Wenn mein eigener Podcast 4,6 Millionen Mal runtergeladen worden wäre, dann würde ich nicht nur im Guinness-Buch der Rekorde stehen, sondern dann müsste ich auch eine Menge Geld zahlen. Also dahinter steckt ja auch Datenvolumen praktisch, das durch die Leitungen flitzt. Kann man sich das irgendwie vorstellen? Wie viele Gigabyte werden da nicht mehr reichen? Wie viele Terabyte das sind?
Um ganz genau zu sein, 34,28 Terabyte ab dem 4. Januar 2009. Also bei den Terabyte kommt der Punkt, wo man sich's eigentlich nicht mehr wirklich vorstellen kann. Ich liebe Statistiken und ich liebe Auswertungen, aber ich muss bei Gelegenheit noch ausprobieren, wie lange man am Stück zumindest unserem Video- und Audiomedien hören könnte, ohne sich zu wiederholen. Aber das schicke ich dir dann bei Gelegenheit noch als Information.
Also so ein kleiner Buchhalter muss schon auch in dir wohnen, wenn ich die Zahlenkolonnen sehe, oder?
Nicht wirklich. Nein, bloß weil es gerade an mir vorbeirauscht. Wir haben momentan 8.820 Dateien online in iTunes U. Aktuell laufen bei uns wahnsinnig gut die Dissertationen.
Tja, ja, die Dissertationen. Dazu noch ganze Vorlesungen und einiges mehr. Katrin Bilgeri erzählt, welche Formate es noch gibt.
Es gibt auch ganz interessante Sciencecasts zum Beispiel, wo wir die Forschung an der LMU vorstellen, wo Wissenschaftler zum Beispiel sprechen über die Geschichte der Tattoos oder zum Beispiel einen ganz neuen Sciencecast zur Vulkanologie, wo man sehen kann, dass es in der Uni im Keller zum Beispiel einen Vulkan gibt, wo Vulkane simuliert werden.
Auch in meinem Format an der LMU, der Tonspurforschung, habe ich ja gestaunt, wie viele Gebiete an der Uni abgedeckt werden. Von Muschelkrebsen bis zu interaktiven Tischen gibt es hier alles. Und Katrin Bilgeri bestätigt meine Vermutung, dass das kein Zufall ist.
Also wir wollen die Vielfalt der Forschung und der Wissenschaft zeigen. Es ist ja auch ein internationales Portal, also wir richten uns auch gerade sehr an eine internationale Hörerschaft, Zuseherschaft. Deshalb haben wir zum Beispiel auch viele Inhalte auch auf Englisch, die wir zur Verfügung stellen. Wir wollen Wissenschaft jetzt nicht nur für die Forscher, nicht nur für die Studenten, sondern eben auch für Otto Normalverbraucher, sage ich mal, greifbar machen und eben da unsere vielfältigen Wissenschafts- und Studieninhalte für die auch zur Verfügung stellen.
An diesem Tag überreicht mir Katrin übrigens ein mehrseitiges Dokument, in dem Themenvorschläge für die nächsten Episoden der Tonspurforschung stehen. Für mich ist das Gold wert, denn bei einer so großen Universität wüsste ich selber als Außenstehende gar nicht, wo ich anfangen soll zu recherchieren. Diese Unterstützung haben auch die Macher der Sciencecasts.
Die Themen besprechen wir in unserer Redaktionssitzung und gucken halt, welche interessanten Themen gerade in der Forschung an der LMU momentan aktuell sind. Und wir beauftragen dann professionelle Wissenschaftsjournalisten, die auch mit einem professionellen Kamerateam dann eben die Wissenschaftler interviewen und auch die Filme dann eben dann auch drehen mit den Wissenschaftlern zusammen.
Das heißt, da geht die Aktion eher von euch aus, aber es gibt ja auch den umgekehrten Fall, dass Leute von der Uni sagen, Mensch, wir haben da auch noch was Tolles. Was sind das für Formate?
Ja. Das finden wir auch ganz toll, also dass das iTunes-Format und das iTunes-Portal auch ein lebendiges Format ist, wo sich auch Leute aus der LMU präsentieren können, wie zum Beispiel auch unser neuer Podcast zur Unigalerie, wo der Leiter der Unigalerie, der Herr Sattler, selbst in Eigenregie einen Podcast über die Künstler erstellt und die interessanten Künstler eben vorstellt, wie zum Beispiel der Herr Seitz, das ist ein Verwaltungsmitarbeiter, der in seiner Freizeit Kunst macht und den in 5-, 6-, 7-minütigen Folgen vorstellt. Und da gibt es jeden Monat einen neuen Podcast und es lohnt sich reinzugucken.
Und was ist so für die Zukunft geplant? Ihr habt doch bestimmt schon wieder 100 Sachen in der Pipeline.
Genau, also unser nächstes Projekt ist Univers, das ist ein Poetry Slam Cast von einem Studenten der LMU, einem Doktoranden, und der macht jetzt einen neuen Podcast, wo er jeden Monat 5-, 6-, 7-minütige Clips zur LMU erstellt, und die kann man sich auch abonnieren, und im Januar kommt der erste.
Wo liegt nur diese riesige Datenmenge? iTunes U ist ja nur ein Verzeichnis. Hier sind nur Verweise hinterlegt, wo die echten Dateien zu finden sind. Da müssen wir kurz zurück zu Armin Rubner.
Wir haben vor dem Start eigene Server angeschafft und da ein richtiges Cluster laufen mit ordentlich Speicherplatz. Und die Dateien werden, wenn das von den Anbietern gewünscht wird, auf unsere Server kopiert. Im Beispiel der Universitätsbibliothek verlinken wir aber auf die Server des Anbieters Universitätsbibliothek. Es muss also nicht zwingend, wenn jemand bei uns mitmachen möchte an der LMU, der Inhalt auf unsere Server kopiert werden. Die sind sehr leistungsfähig, die entlasten sozusagen die Bandbreite der einzelnen Anbieter, der verstreuten Anbieter. Das machen wir gern, ist unsere Dienstleistung, aber es muss nicht sein.
Armin Rubner spricht da von denen, die mitmachen wollen. Damit sind natürlich Einrichtungen der LMU gemeint. Bislang sind 7 der 18 Fakultäten mit an Bord und hoffentlich werden es noch mehr. In Zukunft sollen die wichtigsten Hörsäle so ausgerüstet sein, dass der Dozent nur seinen Laptop anschließt und automatisch sowohl er selbst von Kameras aufgezeichnet wird, als auch die Folien, die er an die Wand projiziert. Und natürlich auch der Ton. Aber das versteht sich von selbst. Tja, ich schwöre, ich habe Armin weder bestochen noch bedroht, als ich ihn fragte, was er denn selber gerne hört.
Ich höre gern unser neues Produkt, eben die Tonspur, weil das sehr lebendig ist, weil das sozusagen im Dialog ist. Das ist, finde ich, ein sehr interessantes Format und wie ein Hörspiel aufgebaut ist. Also es ist spannend und sowas wünsche ich mir auch auszubauen im Bereich Studium oder im Bereich zum Beispiel wissenschaftlicher Fachgespräche. Da kann ich mir noch eine ganze Reihe von neuen Formaten vorstellen, die eben geeignet sind, in bestimmten Fachdisziplinen eine neue Darstellungsweise zu ermöglichen. Das muss man ausprobieren, vor allem auch, wie es bei den Hörern ankommt. Denn also ich glaube, wir fangen an, mehr und mehr in Richtung Hörer zu denken. Also unsere Studierenden sind auch Hörer, nicht nur in den Vorlesungen, sondern jetzt auch in iTunes.
Und Erik Keller, der Meister der Zahlen, hat noch andere Highlights herausgefunden.
Das, was mir am meisten auffällt, ist, es sind sehr starke Bewegungen. Es gibt Themen, die hochkochen und dann rauscht es wirklich innerhalb von iTunes U generell. Und alles, was in der Richtung interessanten Materialien da ist, wird sehr stark runtergeladen. Und das bewegt sich von Klima bis Medizin bis Betriebswirtschaft, wobei Betriebswirtschaft in unserem Auftritt sehr, sehr stark läuft.
Findest du es manchmal schade, dass das jetzt eigentlich nicht deine Studienzeit ist mit den Möglichkeiten, die wir jetzt haben?
Ich finde es sehr schade. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich wesentlich besser entscheiden oder suchen kann, was mich interessiert. Und ein großer Vorteil von iTunes U ist ja, ich bin nicht auf einen Dozenten angewiesen, sondern ich kann mir die Dozenten raussuchen, die das Thema auf eine Art und Weise beleuchten, die mich am weiterbringt, wenn es darum geht, etwas zu lernen oder etwas Neues zu lernen oder etwas Neues auszuprobieren. Und die Chance hatte man früher nicht. Die Vorstellung, ein Studium abzuschließen mit den jetzigen Möglichkeiten, ist ein Traum. Das wäre vor 10, 15 Jahren, hätte man sowas als Science Fiction bezeichnet. Die Tatsache, dass ich eine Vorlesung auf meinem iPod Nano in der U-Bahn anschauen kann, vor 10 Jahren hätte mir das keiner geglaubt, ist so. Es ist für mich auch eine Möglichkeit, einfach mitzubekommen, wohin die Reise geht, was momentan gerade interessant oder relevant ist.
Jetzt frage ich mich aber gerade bei den Vorlesungen zum Beispiel, wer nutzt das? Sind das jetzt die LMU-Studenten, die sich im Sommer dann unter einen Baum im Englischen Garten legen und eine Vorlesung nochmal oder erstmalig sich anhören, ansehen? Oder kommen die Leute auch von irgendwo anders her, die sich das dann anhören oder anschauen?
Wenn ich mir die Downloadzahlen anschaue, müssen es Studierende der LMU sein, aber eben weit mehr auch noch außerhalb, denn allein aus den Studierenden der LMU würden sich die Zahlen nicht erklären. Soweit unsere Umfrage, wir haben eine Umfrage zum Thema Podcasting gemacht, scheint es schon so zu sein, dass Studierende sich das zur Prüfungsvorbereitung, zur Wiederholung, zu was auch immer anhören und laden. Die Zahlen sprechen dafür, dass das sehr gut angenommen wird. Wir haben in unseren Statistiken viel .com und Org-Domains, die nicht alle jetzt auf USA verweisen. Aber wir haben jetzt von den etwas exotischeren Australien, die Mongolei und solche Domains, die doch mit einigen Gigabyte immer in den Statistiken stehen. Das heißt also, rund um die Welt in mehr oder weniger großen Mengen kommen unsere Inhalte an, was vielleicht auch erstaunlich ist, wenn man sich überlegt, dass Studieninhalte, die auf Deutsch angeboten werden, in nicht deutschsprachigen Ländern sehr hohen Absatz finden, was uns natürlich sehr freut.
Einen Studenten aus der Mongolei konnte ich leider nicht befragen, aber einen aus München. Mirko Schönfeld studiert Medieninformatik.
Also es ist äußerst angenehm, damit für Klausuren zu lernen. Also ich benutze es jetzt nicht anstelle der Vorlesung, sondern am Ende des Semesters, wenn eben die Klausur ins Haus steht, ist es sehr, sehr angenehm, weil häufig ist auf den Folien steht ein Satz da, aus dem man noch nicht so viel rauslesen kann, der aber mit im Zusammenhang dessen, was der Professor dann erzählt, verständlicher und greifbarer wird. Und wir haben das auch sehr häufig so gemacht, dass wir in einer kleinen Gruppe, im kleinen Team gelernt haben. Und wenn wir an einer Stelle nicht weitergekommen sind, dann haben wir gezielt die Stelle in der Vorlesung nochmal angehört. Also es ist sehr hilfreich, ja.
Zeit für ein Schlusswort, am besten von Armin Rubner.
Es gibt eine Menge zu tun, es macht uns großen Spaß, vor allem weil wir auch sehen, dass es offensichtlich auch bei unseren Hörern ankommt, dass es also nachgefragt wird, dass wir damit mit den Formaten, die wir uns auch neu überlegen, einen Treffer landen. Und ich bin mal gespannt, wo wir in einem Jahr sind.
Und ich frage mich, wo wir in 100 Jahren sind, wenn die Studenten aus der Zukunft nachsehen und nachhören können, was die Professoren im guten alten Jahr 2010 so von sich gegeben haben. Werden sie sich darüber amüsieren, wie wir heute sprechen? Werden sie sich über unsere Rechtschreibung mokieren oder überhaupt noch Deutsch verstehen? Naja, wir wollen mal nicht übertreiben. Wir hören uns jedenfalls bald wieder bei Tonspurforschung, wenn ich mich auf die Suche nach neuen Forschungsergebnissen an der LMU mache. Bis dahin, frohes Forschen, wünscht Annik Rubens.
This podcast is brought to you by LMU Munich.